Also, das Thema ist Folge der Stimme vom Licht. Und es geht um Dunkelheit und Licht in dem Jahreslos, den wir gezogen haben. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Ein kleiner Überblick, wenn wir vorgehen wollen. Vielleicht kommt es auch ganz anders, bin ich auch offen. Und das Ziel ist aber, dass es heute auch ein Stück ein Miteinander gibt. Dass du dich auch einbringen kannst. Weil ich bin überzeugt, zu jedem von uns wird Gott reden heute Morgen. Aber jetzt soll in aller Freiheit sein, niemand muss etwas. Wir werden das Buch Jesaja generell ganz kurz anschauen. Das ist sonst sprengt der Rahmen von heute. Wir werden den Kreislauf von der Dunkelheit anschauen, den Kreislauf vom Licht. Und dann habe ich dieses Blatt vorbereitet, wo wir uns persönlich damit auseinandersetzen können. Was jetzt die Message ist für dich heute Morgen, was dich angesprochen hat. Und vielleicht kommt es noch zu einem Austausch, wo wir auch Sachen teilen können teilen miteinander. Wie gesagt, du musst nicht. Aber du darfst. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Ich bin also online damals live dabei gewesen, wo er da gezogen worden ist. Weil ich halt gewusst, ich darf dann über den Predigt machen. Und darum hat es mich natürlich brennend interessiert, was denn das ist. Und ich habe dann aber eure Gesichter nicht gesehen. Dann hat mich gewundert, was ist denn so spontan gerade abgelaufen? Was hast du gedacht? So als erstes. Ich tue ein paar Gedanken gerade aufschreiben. Was ist denn gerade so spontan durch den Kopf, wo du das erste Mal gehört hast? Was noch?
Mir ist Bleiben aufgefallen. Also Dunkelheit gehört immer dazu. Oder ohne Dunkelheit kann man das Licht nicht.
Die Frage ist, was bleibt am Schluss? Dunkelheit oder Licht? Oder? Das ist der entscheidende Punkt. Bleiben? Was hat noch bewegt?
Es ist eine Antwort.
Kann es sein, dass wir einen Gott haben, der in einer Situation Antwort gibt? Yes! Ein, zwei Gedanken noch. Von dem steht aber nichts da. Aber das sind deine Gedanken gewesen, oder? Automatisch. Man denkt dann auch, was liegt. Wie hast du gesagt, das Licht leuchtet? Lassen wir es mal bei dem noch bleiben. Ja, wenn wir das schon mitnehmen von heute, oder wenn das schon anfängt, lebendig werden in uns, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ich möchte euch sagen, was mich spontan angesprochen hat. Es geht nicht vorwärts. Jetzt. Genau. Es ist einfach das. Entweder bleibt das Dunkle oder es bleibt das Licht. Ich habe spontan Jesaja gehört. Wow, Jesaja. Und das ist immer spannend. Jesaja ist spannend. Ich will euch ein kurzes Erlebnis erzählen, das ich hatte. Da die Rolle, oder? Das ist Jesaja-Rolle. Das Pergament, das man gefunden hat in den Qumran-Höhlen in Israel am Toten Meer. Heutiges Westjordanland. 1947, ein Jahr vor der Staatengründung von Israel, hat man die vollständige Jesaja-Rolle gefunden in einer Höhle weit oben, wo per Zufall ein Hirtenbub Steine in der Langeweile Steine in die Höhle gerührt hat. Und vom Ton her gemerkt, Moment, was hat es dort oben? Und es hat ganz viele Tonkrüge gehabt. Und man hat, glaube, mit Ausnahme vom Esther-Buch, von jedem biblischen Buch aus dem Alten Testament, Fragmente gefunden, Handschriften von der Bibel. Und die Jesaja-Rolle ist als einziges Buch vollständig dort gefunden worden. 7 Meter lang. Aus Pergament, Leder, hebräisch beschrieben. Das ganze Buch ist drauf. Es ist die älteste erhaltene Handschrift von einem ganzen vollständigen biblischen Buch. Und es kann kein Zufall sein, dass das Gott so gelenkt hat, ein Jahr vor der Staatengründung. Und ich war vor 7 Jahren in Israel, das erste und bis jetzt leider das letzte Mal. Und ich bin vor dieser Kopie, das Original ist tief unten eingeschlossen im Israel-Museum in Jerusalem, im Tresor. Aber sie haben eine Kopie aufgespannt in so einer Rondelle und ich bin dort herumgelaufen und dort gestanden. Und es hat mich so zu innerst innen berührt, wie schon lange nicht mehr etwas von einem Reden Gottes. Und ich habe mit feuchten Augen so zu mir geredet, was in diesem Buch verheißen ist, ist wahr geworden. So vieles ist wahr geworden. Und dass ich damals in einem Staat Israel bin, wo es gibt, wo blüht, wo aufstrebt, wo eine weltweite Bedeutung hat, trotz dem kleinen Volk, dem kleinen Staat, das ist Gottes Wirken, das ist die Verheißung, das ist die Erfüllung der Verheißungen vom Jesaja-Buch. Und es war für mich, wenn durch alle Wirren von diesem Volk, alle Vernichtungsversuche von anderen, inklusive Holocaust, aber da gibt es noch andere, Vernichtungsversuche von sich selber gegenseitig, alle Gottlosigkeit, alle Höchst und Tiefst, Gott trotzdem zum Ziel kommt, dass sich seine Verheißungen erfüllen, dann gilt das auch für mich. Das hat mich so zutiefst innen berührt. Da ist etwas geheilt worden in mir, am Misstrauen Gott gegenüber. Tiefer Moment drum, Jesaja, das ist immer spannend. Das ist übrigens, ist alles digitalisiert, kann man online anschauen. Das ist übrigens euer Jahreslos. Ist in dem innen enthalten. Das ist die Passage von dieser 7 Meter langen Rolle, wo euer Jahreslos, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Wer Hebräisch kann das hier jetzt lesen. Ja, Jesaja-Buch. Es ist ein unglaubliches Buch vom Inhalt her, das sprengt der Rahmen für heute Morgen. Es ist einerseits prophetische Drohbotschaft. Immer wieder. Volk Israel, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt es schlecht mit euch. Ihr werdet in Gefangenschaft geraten. Es wird Vernichtung geben, es wird Leid geben, es wird unsägliche Schmerzen geben. Aber es ist auch frohe Botschaft. Und in keinem alttestamentlichen Buch hat es so viele messianische Verheißungen auf den Retter Jesus wie im Jesaja. Das ist übrigens, das sehen wir dann auch heute, auch in eurem Vers, ist messianische Verheißung. Es ist eigentlich ein Jesusbuch. Jesaja ist Jesus. Und egal, fast in jedem Vers liest du von Jesus. Es ist immer wieder ein Aufruf zur Umkehr in die Gottesbeziehung, weil Jesus schon angekündigt ist, weil Gott schon mit Jesus rechnet, mit seiner Erlösungstat. Darum hat er auch sein Volk zur Umkehr rufen. Also es ist Drohbotschaft und Frohbotschaft. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen drumherum noch. Von Jesaja 8,23. Wir fangen an bei Jesaja 8,19 und gehen dann bis Kapitel 9, Vers 6. Die Leute lehnen das Wort des Herrn ab. Sie suchen lieber Rat bei Menschen, die mit den Geistern der Verstorbenen Verbindung aufnehmen oder sie befragen Wahrsager, die geheimnisvoll flüstern und murmeln. Wenn sie auch euch dazu verführen wollen, dann entgegnet, warum wendet ihr euch nicht Gott zu? Wissen die Toten etwa besser, mehr über die Lebenden als der Herr? Richtet euch nach Gottes Weisungen und glaubt dem, was er euch sagt. Wer sich daran nicht hält, dessen Nacht nimmt kein Ende. Verdrossen und hungrig muss er durch das Land streifen. Der Hunger quält ihn. Er wird rasend vor Wut und verflucht seinen König und seinen Gott. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde, er sieht nur erdrückende Finsternis, Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen. Also dunkler geht es gar nicht mehr, als es da beschrieben ist. Und dann kommt genau euer Vers, das ist eigentlich die Wende. Euer Vers leitet die Wende ein. Ist hochinteressant. Aber die Zeit, das ist jetzt hoffentlich für alle Übersetzung, die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Wie hätte das Land Galiläa zu Ehre gebracht? Mit Jesus von Nazareth, wo genau in dieser Gegend aufgewachsen ist und gewirkt hat. Oder das ist messianisch, das ist tief messianische Verheißung. Da redet der Prophet von Jesus. Und jetzt geht es so weiter. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. denn es ist uns ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Und der Vers, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, ist der Vers von der Wende. Ihr habt den Vers von der Wende bekommen. Ein absolut, aus meinen Augen, in meinen Augen, absolut geniales Jahreslos. Es, wie ich es gesagt habe, es ist eine direkte Antwort von Gott in eurer Situation. Und das ist einfach das Berührende, das ist das Begeisternde. Wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben einen Gott, der sehr persönlich redet. Zu Personen, aber auch zu Gemeinden, zu Gemeinschaften, zu Organisationen, zu einem Volk. Und wir wollen jetzt mal so die zwei Kreisläufe anschauen. Da ist zuerst ist mal die absolut tiefste Finsternis und ein Kreislauf, der eigentlich die Finsternis führt, beschrieben. Es fängt an, dass man, und das zieht sich ja durch alles Prophetenbuch, nicht nur im Jesaja, alle die Prophetenbücher, aber es hat der Mose schon gesagt, als er Abschied genommen hat von seinem Volk, wählen zwischen Fluch und Segen. Es kommt darauf an, auf welche Stimme dass ihr hört. Hört auf Gott. Wir haben hier in unserem Text, den ich jetzt gelesen habe, dass man falsche Stimmen hört, dass man Totenkult betreibt. Im ganzen Buch Jesaja geht es eigentlich immer wieder um tote Religiosität. Wenn der ganze Jesaja 1 ganz am Anfang in den einleitenden Worten eigentlich in Gottes Rede. Hört das Wort des Herrn. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widen und fette Mastkälber, überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Und es geht weiter. Es geht mir nicht darum, euch Fest ödet mich an. Euches Gedränge im Tempel ödet mich an, weil es ist nicht echt. Euches Herz ist an einem anderen Ort. Ihr spielt einander etwas vor. Ihr tragt eine Fassade. Es ist tote Religiosität. Ihr hört auf falsche Stimmen. Ihr betreibt zwar alle jüdischen Feste, ihr leset aus der Schriftrolle. Ihr habt offenbar eine schöne, intakte Frömmigkeit. Der Wortschatz ist da. Ihr singt Lieder. Aber Gott sieht ja, was dahinter ist. Er sieht hinter die Fassade. Er sieht, dass sie eigentlich Totenkult betreiben. Totenkult kann man aktiv oder passiv betreiben. Aktiv in dem, dass man wirklich Geister anruft, wie das der König Saul damals gemacht hat, in seiner Dunkelheit und Verzweiflung. Aber ich glaube, wir sind uns alle gar nicht bewusst, wie viel Totenkult wir alle passiv, unbewusst betreiben. Auch in unserer Religiosität. Und gleich tue ich niemand von euch verurteilen, aber ich glaube auch in der Kishona-Gemeinde schlieren. Ist zumindest zu prüfen, was an dem, was wir da zelebrieren, ist eigentlich Totenkult im Sinn, dass uns Stimmen von schon Verstorbenen einfach leiten, dass wir noch von Menschen abhängig sind, von Geistern, von Menschen, die eigentlich schon verstorben sind, wo wir noch gebunden sind an Traditionen, an irgendwelche Sätze, wie es muss sein, was Gemeinde ist, was ein Gottesdienst ist, was eine Predigt ist, wie ein Pastor ist, wie eine Pastorenfrau sollte sein, wie ein Ältester sollte sein, wie eine Frau sollte sein, wie ein Mann sollte sein. Wie viel an dem ist totgekalt? Kommt gar nicht aus dem Reden Gottes. Ist nicht frisch, ist nicht lebendig, ist nicht echt, ist Fassade. Ist Religion. Ist das erlaubt, das einfach mal reinzugeben, zum Prüfen? Nicht im Sinn von einer Festlegung, sondern zum Prüfen. Weil das führt immer in eine Gefangenschaft. In eine Fremdherrschaft. Im Buch Jesaja, auch am Anfang von Kapitel 8, wo ich jetzt nicht gelesen habe, geht es darum, dass sie werden in Knechtschaft geraten von Assyrien, dass der schon sich am Aufmachen ist. Und das ist ja dann schlussendlich ja wirklich passiert. Assyrien, Persien, Babylon, wo sie schlussendlich ja wirklich ihr Tempel zerstört worden ist, die Leute in Gefangenschaft weggeführt worden sind. Und das passiert uns persönlich, das kann uns wie unbewusst, dass es uns gar nicht bewusst ist, wie gefangen wir eigentlich sind, wie fremdbestimmt. Oder wie es da nachher im Kapitel 9 heisst, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Ich bin ja auch ein Kishona-Kind. Ich stehe mir da drunter. Ich bin genau einer von euch. Mein Vater Kishona-Pastor. Ich 24 Jahre Kishona-Pastor. Ich weiß, was es heisst, ein Doppelleben zu führen. Das habe ich gelernt von Kindesbeinen an. Ich habe schon gewusst, wie man in der Gemeinde sein muss. Aber ich habe dann aus bei den Kollegen in der Beiz, auf der Arbeit, im Club, wo auch immer, auch gewusst, wie ich mich dann dort verhalte. Und es war nicht die gleiche Reine. Und als junger Leiter wieder ein bisschen anders. Und bei denen wieder ein bisschen anders. Das habe ich gelernt. Das habe ich aus dem FF beherrscht. Und es ist heute noch etwas, wo ich aktiv einfach immer wieder ablege. Das ist mein Fleisch, das ist Fleisch und Blut übergegangen. Aber wisst ihr, was das ist? Fremdherrschaft. Peitschen. Ich darf mich nicht selber sein. Ich kann mich gar nicht mehr selber sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, mich selber sein. Schon gar nicht, wie das geht, ein Kind von Gott zu sein. Aber ich hatte einen Wortschatz. Ich wusste, ich habe alles mitgemacht. Ein wunderbares Bild haben wir abgegeben als Pastorenfamilie. Aber ich habe hinter die Fassade gesehen. Und heimlich habe ich Tränen vergossen. Und mir gewünscht, dass etwas von dieser Kraft Gottes, von dieser Freude, von dieser Heilung, von dieser Erlösung in unserer Familie und in meinem Leben wird sichtbar werden. Und wir würden aufhören zu spielen. Das ist Gefangenschaft, das ist Fremdherrschaft, das ist Druck, das ist Angst. Übrigens das Wort, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, so übersetzt Luther. Viel wird übersetzt über die, die im Druck sind, die unter dieser Dunkelheit leiden, im Sinne von Druck, von Stress. Das Gleiche, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dort ist auch Luther, der mit Angst übersetzt. Dort kann man eigentlich auch übersetzen. In der Welt habt ihr Druck, Fremdherrschaft, Stress, Gefangenschaft, aber sind getrost. Ich habe das ja alles ja schon überwunden. Ich überwinde es am Kreuz. Also aus dieser Fremdherrschaft entsteht Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit. Und ich finde es so extrem spannend beschrieben, also spannend, erschütternd, treffend und erschütternd, wie der Kreislauf da beschrieben ist. Wer sich nicht nach Gottes Stimme richtet, für den nimmt die Nacht kein Ende mehr. Das Morgengrauen gibt es nicht mehr in seinem Leben. Verdrossen und hungrig muss er durch das Land streifen. Der Hunger quält ihn. Wir haben vorher in der Lesung im Psalm während dem Lobpreis gehört. Der Psalmist sagt, wow, bei dir wird mein Hunger gestillt. Wie nach einem festen, fettigen, satten, super Buffet. Ich bin satt durch Gott. Meine innerste Sehnsucht ist gestillt. Da ist das Gegenteil. Er sucht, seine Sehnsucht wird nicht gestillt. In der ganzen Religiosität, es wird nicht gestillt. Wohin er auch blickt, zum Himmel oder zur Erde, es sieht nur erdrückende Finsternis. Depression. Ich habe in meiner Familie, also von Mutterseite, gibt es Suizid und Vaterseite gibt es Suizid. Meine Geschwister gibt es Suizidversuche. Ich kenne Gedanken auch. Es wäre besser, wenn es mich nicht gäbe. Die tiefe Dunkelheit, wo man nicht mehr rausfindet, wo man einfach keinen Weg mehr sieht, das ist schlussendlich eine Folge, jetzt einfach in diesem Zusammenhang, wenn man nicht mehr wirklich auf Gott hört, sondern einfach irgendeine alte menschliche Stimme oder vielleicht auch aktuelle menschliche Stimme, die aber gar nicht Gottes Stimme ist. Und dann finde ich es sehr treffend, wie es da beschrieben ist. Er wird rasend vor Wut und verflucht seinen König und seinen Gott. Das gehört eben auch zu dieser Finsternis. Die Wut, verbunden mit ihrer Opferhaltung. Wer ist schuld? Die anderen sind schuld. Die Eltern oder Großeltern oder die Gemeinde oder die Leitung oder die Regierung. Dass es mir so schlecht geht, dass mein Hunger nicht gestillt wird. Die Wut und die Rebellion, das Aufbegehren gegen Gott, ist auch ein Erfolg von dem Teufelskreis, was wieder dazu führt, dass man wieder falschen Stimmen folgt. Man kann eigentlich sagen, es ist ein... Okay, das ist jetzt ein technisches Versehen. Das ist der Kreislauf vom Fluch. Das ist das, was der Mose schon gesagt hat. Ihr wählt zwischen Segen und Fluch. Und das spielt sich eins zu eins ab, jetzt auch im Jesaja, in der Beschreibung. Und es ist aber eine Einladung Gottes, kommt aus dem verfluchten Kreislauf von der Dunkelheit raus. Also im Sinne der Drohbotschaft, es geht Gott nie darum zu drohen, es geht ihm nie darum, jemanden zu verurteilen, nie. Es geht ihm nie darum, Angst zu machen und in der Angst jemanden zu manipulieren, sondern es ist eine Einladung. Ihr müsst nicht dort drin bleiben. Kommt raus. Aber es ist auch nicht so, dass wir einfach sagen können, wir sind das Opfer, sondern wir haben auch selber dazu beigetragen, dass wir dort drin sind. Schauen wir lieber noch den anderen Kreislauf an, den Kreislauf vom Licht. Der Kreislauf vom Sagen fängt an, dass man anfängt, auf Gottes Stimme zu hören. Auf seine Weisung. Aus dem heraus gibt es Erkenntnis, frisch, lebendig. Wahrheit, Weisheit, Führung. Im Moment, wo wir es brauchen, ich finde es so schön, wenn ich gesagt habe, Gott antwortet. Und was, das ist taufrisch, das ist lebendig. Da passiert etwas, wenn wir uns auf das einlassen. Wir erkennen im Losen Gottes auch, was falsch ist, wo vielleicht die Wurzeln ist von Finsternis, von dieser Wut, von dieser Rebellion in uns. Es gibt keine Verurteilung, sondern Gott will es uns aufzeigen. Wir können umkehren, wir können Buße tun. Wir können Vergebung, Heilung, Freiheit erfahren. Wir können Gemeinschaft erfahren. Und ich meine, was dann passiert, der Jubel und die Freude, schenkt ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Der Jubel, die Freude, kannst du dir das vorstellen? Wann hast du das letzte Mal erlebt, wo du etwas hast ablegen am Kreuz? Vergebung empfangen. Befreiung empfangen. Und nachher gejubelt hast, wo du fast nachher geflogen bist, weil du frei geworden bist. Ist das ein reales Erleben von dir? Und verstehst du, wenn das da in diesen Mauern passiert, dass da Leute jubeln, wie sie frei geworden sind, dann ist es Evangelisation pur. Weil die Person, die frei geworden ist, wird von mindestens 10 bis 20 Personen kennt, die wissen, wie der vorher war. Und die können schauen, was da passiert ist. Oder alle Anstrengung, mühsam zu evangelisieren, Licht und Salz zu sein, attraktiv zu sein, an Leute herzukommen, Leute zu überzeugen, dass das doch da eine coole Gemeinde wäre. Vergiss es. Bring deine Baustellen ans Kreuz. Und wenn das passiert, wenn die Freiheit passiert, wenn die Freude losbricht, dann ist der Raum zu klein. Und wenn das aber nicht passiert, wenn es einfach leere Fassaden ist, Religion, wo aber nicht echt etwas passiert, dann ist es nicht glaubwürdig. Dann ist es nicht wirklich anziehend. Oder dann ist es nicht etwas, du willst ja selber dann nicht, du merkst es das selber. Ich will eigentlich da gar nicht mehr einladen. Es läuft sehr viel, es läuft wirklich unbewusst ab. Aus dieser Freiheit wächst Identität und Autorität in der Kraft Gottes. Und dann sind wir wieder beim Licht, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und eine Statue auf dem Berg steht, die kann mich ja nicht verbergen. Also wenn ihr Licht sind durch die Veränderung, nicht durch Anstrengung aus dem Verstand, wenn ihr Licht sind durch die Veränderung, dann kann man das gar nicht verbergen. Das spricht für sich. Das ist glaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit zieht immer Leute an. Und Unglaubwürdigkeit stoßt immer Leute ab. Und das, was du schon gesagt hast, Ursula, bei Jesus, oder wo er gesagt hat, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, muss nicht mehr wandeln in dieser Finsternis, in dem Kreislauf von dem Fluch, sondern er kommt das Licht vom Leben über. Und wird selber wieder zum Licht. Was wieder andere anzieht, die wieder Jesus kennenlernen und selber wieder Licht werden. Der Kreislauf wird Gott in Gang bringen. Und ich sei ferne, dass ich sage, das ist jetzt bei euch überhaupt nicht so und jetzt fängt das an. Gell, bitte versteht mich nicht so. Wenn das nicht auch ein Teil von dem schon passieren würde, schon da passiert wäre, durch, wie lange ist die Gemeinde schon? Wie? Oder das ist etwas von dem sichtbar geworden, sonst wären wir heute Morgen gar nicht da. Wenn etwas von dem nicht in deinem Leben schon sichtbar geworden ist, wärst du heute nicht da? Und ich kann euch mit Sicherheit sagen, wenn das in meinem Leben nicht sichtbar geworden wäre, in den letzten 8 Jahren, wäre ich heute nicht da. Mit Sicherheit nicht. Ich wäre möglicherweise in meiner Wut und Rebellion untergegangen. Ich habe vieles dürfen erleben, an Heilung, Befreiung. Aber der Preis war, meine Fassade und mein Dergleichen tun und mein Spielen, sondern ich musste die Wahrheit auf den Tisch legen, wie es wirklich aussieht. Zu dem lade ich euch ein. Das ist der Kreislauf vom Sagen. Jetzt haben wir hier die zwei Kreisläufe. Dunkelheit, Verzweiflung. Angefangen, dass wir falschen Stimmen gefolgt sind. Aktiver, passiver Totenkult. Oder der Kreislauf vom Sagen. Und jetzt ist die Frage, wie wir von links nach rechts kommen. Neuer Vers ist genau der Übergang von links nach rechts. Das ist genial. Ich meine, ausgerechnet der Vers. Und ich werde euch jetzt einladen, ein paar Gedanken zu machen. Ich gebe schon mal die Blätter durch die Reihe. Es sollte gerade länger. Können wir die mal verteilen? Und da gebe ich noch Schreibzeug, wenn ihr die vielleicht noch die Reihe geben könnt. Das hast du wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr erlebt, dass du noch mitmachen, mitdenken in einem Gottesdienst. Aber das wäre eigentlich das biblische Modell, oder? Jeder hat einen Beitrag und zusammen gibt es ein Ganzes. Also ich will noch ein paar Bemerkungen machen, bevor ich euch nachher arbeiten lasse. Es geht jetzt nicht um Vollständigkeit, dass du alle die Punkte hier jetzt bearbeitest und überall Antworten hast, aus dem Verstand und kannst spielieren, sondern wird still in dir, los auf Gott. Welche Gedanken von dem, was du jetzt gehört hast, vom Kreislauf von der Dunkelheit, vom Kreislauf vom Licht, sprich dich an. Und das sind einfach nur Gedankenstützen. Vielleicht ist es etwas, was da nicht steht. Dann vergiss das, was da steht. Wo hat dich Gott angerührt jetzt? Wo hat es im Innersten bei dir brennt und gemerkt hast, ja, ja, ja. Und es gibt zwei Ebenen. Und das gehört immer zusammen. Es gibt eine persönliche. Wo steckst du persönlich in einer Dunkelheit? Vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten. Wo dich Jesus heute Morgen einlädt, komm raus. Kennt ihr den Satz? Lieber, jetzt kann ich es gar nicht sagen, lassen wir es, vielleicht kommt es nachher noch. Also es gibt die persönliche Ebene. Hab Mut, aus dem Kreislauf der Dunkelheit rauszutreten. Es gibt Freiheit. Aber es gibt auch eine Tiefebene von der Gemeinde. Ihr miteinander als Gemeinschaft. Und das tut sich gegenseitig beeinflussen. Es gibt keine Veränderung in der Gemeinde ohne persönliche Veränderung von euch. Also ihr könnt den Namen wechseln auf Viva Kirche. Ich habe gehört, dass ihr eine Pastorenlösung habt. Das wisst ihr, glaube ich. Das finde ich super. Freue mich sehr, dass da auch ein Weg auftut. Aber ich kann euch einfach eins sagen. Ohne persönliche Veränderung, aus euren Gefangenschaften und Fremdherrschaften, wird sich da auf Gemeindeebene einfach gar nichts verändern. Ist leider so. Echte neue Identität kommt nicht durch einen neuen Namen, der von außen kommt. Echte Identität von dir persönlich, aber auch von euch als Gemeinschaft, kommt durch die Veränderung von innen, wo Jesus schafft, wo Gott schafft, wo der Heilige Geist schafft.